Das ist heute immer noch wahr, auch beim Thema Gewalt gegen Frauen. Früher Mittag von Ingeborg Bachmann. Still grünt die Linde im eröffneten Sommer. Weit aus den Städten gerückt, fliert der mattglänzende Tagmond. Schon ist Mittag. Schon regt sich im Brunnen der Strahl, schon hebt sich unter den Scherben des Märchenvogels geschundener Flügel und die vom Steinwurf entstellte Hand sinkt ins erwachende Korn. Wo Deutschlands Himmel die Erde schwärzt, sucht sein enthaupteter Engel ein Grab für den Hass und reicht dir die Schüssel des Herzens. Eine Handvoll Schmerz verliert sich über den Hügel. 7 Jahre später fällt es dir wieder ein, am Brunnen vor dem Tore, blick nicht zu tief hinein, die Augen gehen dir über. 7 Jahre später, in einem toten Haus, trinken die Henker von gestern den goldenen Becher aus, die Augen täten dir sinken. Schon ist Mittag, in der Asche krümmt sich das Eisen, auf den Dorn ist die Fahne gehisst und auf den Felsen uralten Traums bleibt fortan der Adler geschmiedet. Nur die Hoffnung kauert erblindet im Licht. Löse ihr die Fessel, führ sie die Halde herab, leg ihr die Hand auf das Aug, dass sie kein Schatten versenkt. Wo Deutschlands Erde den Himmel schwärzt, sucht die Wolke nach Worten und füllt den Krater mit Schweigen, ehe sie der Sommer im schütteren Regen vernimmt. Das Unsägliche geht, leise gesagt, übers Land, schon ist Mittag.
It's all over the news. Another roadside suicide. Another hotel to another public place. Another mother's face. I can't see, I can't look, I can't look, but I'm greedy with my freedom. On our heads, the blood's flowing, we go without looking, but not knowing. In my head, in my head, in my head, yeah, your loss is my loss, even without into the air. Yeah, the smell of death is everywhere. It creeps across the ocean like a grease fire. It comes pouring down on the crops and the ground and all through the town. It whispers at the bombs and the guns and the war. I can't see, I can't look, I can't look, but I'm greedy with my freedom. It's time.
Das war View from a Blind Eye von Emily Wells. Ein Schritt, der zu Gewalt führt, ist die Tatsache, dass manche Menschen es gewohnt sind, ohne Zustimmung Zugriff auf die Körper anderer zu haben. So eine Situation beschreibt die Wiener Dichterin und Radiokünstlerin Petra Gangelbauer im nächsten Gedicht.
Wiederkehr der Stämme von Petra Gangelbauer. Lauras erste Begegnung mit einem Mann-Mann. Der Fremde tritt auf der Stelle und in die Erde. Hufe, Stierkampf, Arena. Laura sieht, ganz vorsichtig blickt sie aus geröteten Augen in ein stechendes. Und Laura blickt aus geröteten Winkeln in noch ein stechendes Auge. Au. Die Augen sind nachtblau. Irrsterne, Schrei. Zwei stechend blaue, schreiende Augen. Darunter der Besucherbart. Schwarze Wolke, Irrgarten, Zornwald. Eine laute, eine rasend laute Stimme, ein Stimmenschrei. Zwei mächtige Arme. Dicke Finger, Anzug grau. Grau-graues Verschwimmen vor Lauras Augen, vor Lauras zusammengekniffenen, vor Lauras Sehschlitzen. Sie macht, dass ihre Augen Striche, dass ihre Ohren groß flatternde Elefantenohren sind, sich selbst bedeckende, nichtshörende Ohren. Laura macht sich davon, macht sich hinter den Riesenohren und Schlitzaugen davon. Jetzt wird sie hochgehoben, festgehalten von zwei dicken Armen. Zwangszange. Sie sträubt sich, rutscht hin und her, windet sich, Papierrolle, wird länger, Klorolle läuft aus dem Zimmer, Teppichläufer. Die Zangenfinger halten sie fest, Abdruck, rote Flecken, blaue Flecken auf der Haut. Laura ist jetzt noch kleiner, winzig. Laura sitzt, Laura muss sitzen, Laura sitzt fest, Laura muss mal, fühlt sich aufgespießt auf männlichen Knien. Eine Art Angst vor dem Fremden, vor dem Besucheranzug Graubart, eine Art Angstbart. Laura verflüssigt sich. Nass lief es hinab, bedeckte die fremden Knie, die reagierten sofort, die Arme mit Schlägen, die Arme sind männliche Stimmen, die Stimmen winzige Augenblicke aus dem Spiegel des Gedächtnisses, Entfernungsschwund, dann wieder Getöse, die Stimmen, keine Atemluft.
Once it's gone, you can't write me up, and you don't turn me on. So don't change the rules. sisters do, but please don't, please stop. This is not my obligation. What does my body have to do with my gratitude? Oh, 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 oh.
Das war Gratitude von Annie DiFranco. Das nächste Gedicht heißt The Nature of Gothic von Margaret Atwood, übersetzt von Monica Bark. Das Schauerliche schlechthin. Ich zeige dir ein rennendes Mädchen, nachts zwischen lieblosen Bäumen und den Schatten vieler Väter. Ohne Pfade, nicht mal kleingezupftes Brot oder weiße Steine, unter einem nichtssagenden Mond. Und zwar, sagt er ihr, nichts. In der Nähe ist ein Mann, der behauptet, er sei ein Geliebter, aber nach Plünderung riecht. Wie viele Male wird er ihr raten müssen, sich umzubringen, bevor sie es tut? Es nützt nichts, diesem Mädchen zu sagen, du bist gut versorgt, hier ist ein sicherer Raum, hier ist Essen und alles, was du brauchst. Sie kann nicht sehen, was du siehst. Die Dunkelheit spült ihr entgegen wie eine Lawine, wie das Fallen selbst. Gern würde sie sich hineinbegeben, als wäre sie keine Leere, sondern ein Ziel, ihren Körper abgestreift und zerknittert hinterlassen wie eine Hülse. Ich bin die alte Frau, die immer in Geschichten wie diesen auftaucht, die sagt, geh zurück, mein Herz. Zurück heißt in den Keller, wo das Schlimmste ist, wo die anderen sind, wo du sehen kannst, wie du tot aussähst und wer das will. Dann wirst du frei sein zu entscheiden, deinen Weg zu machen.
The Nature of Gothic. I show you a girl running at night among trees that do not love her and the shadows of many fathers, without paths, without even torn bread or white stones, under a moon that says nothing to her. I mean it says nothing. There's a man nearby who claims he's a lover but smells of plunder. How many times will he have to tell her to kill herself before she does? It's no use to say to this girl, you are well cared for. Here's a safe room. Here is food and everything you need. She cannot see what you see. The darkness washes towards her like an avalanche, like falling. She would like to step forward into it as if it were not a vacancy but a destination, leaving her body pulled off and crumpled behind her like a sleeve. I am the old woman found always in stories like this one who says, go back, my dear. Back is into the cellar where the worst is, where the others are, where you can see what you would look like dead and who wants it. Then you will be free to choose to make your way.
What I got, they ain't got. I got something, I got a lot. What I lost on a broken sphere, I'll find an tender mirror and a love from the heart. What he's got it to spare. They can't hold a candle, they're lost without a spark. What she's got, she's got it on space, cast adrift on the rolling waves, rocking out on a stormy sea. Her spirit comes to me and the love from her.
you can go to hell if that's what you're headed for. Unintelligible cries of an animal in the night mean more to my ear than the noise I hear you trying to get it right. Singing, shout and drink and carry on. And the love from the Lord. And the love from the Lord. And the love from the Lord.
Das war Jolie Holland mit Tender Mirror. Das nächste Gedicht ist unser Schlussgedicht. Es ist von Adrienne Rich und heißt Rahmen. Übersetzt von Renate Stendhal. Winter, Zwielicht. Sie kommt aus dem Labor. Die letzte Vorlesung heute, einen Stoß Bücher in ihren Rucksack gestopft. Den Mantel hochgeschlossen gegen den schon lostreibenden abendlichen Schnee. Der Wind ist tückisch und die Busse langsamer als sonst. Ihr Kopf ist voll von organischer Chemie und der Frage der nächsten Miete und ob sie wohl an dem Professor mit den kältesten Augen vorbeikommt, um den Examensschein zu bekommen und ob eigentlich einer von ihnen, selbst von denen, die lächeln, sie als Biochemikerin oder Meeresbiologin sehen kann. Ob einem der Gesichter zuzutrauen wäre, dass es sie überhaupt wahrnimmt, heute oder irgendwann. Die Busse sind langsame Würmer in dem rasch dichter werdenden Dunkel. Ich kenne sie nicht. Ich stehe jedoch irgendwo gleich außen am Rahmen des Ganzen und versuche zu sehen. In ihrem Rücken erscheint das noch neue Gebäude auf einmal als Schutz. Es hat Glastüren, erleuchtete Flure, vermutlich ist es geheizt. Der Wind ist tückisch. Sie wirft einen Blick auf die Straße hinunter, es ist kein Bus in Sicht und läuft die noch neuen Stufen in den noch neuen Eingang hinauf. Ich stehe die ganze Zeit gleich jenseits des Rahmens und versuche zu sehen. Sie fährt mit der Hand durch die schmelzenden Flocken auf ihrem Haar. Sie wechselt das Gewicht ihrer Bücher auf die andere Schulter über. Es ist nicht wirklich warm hier, aber wenigstens aus dem Wind. Durch die Glasscheiben der Tür kann sie in dem dichter werdenden Schnee ihren Bus abpassen. Während sie so auf die Straße achtet, achtet sie nicht auf den weißen Mann, der das Gebäude bewacht und der sie beobachtet hat. Dies ist Boston, 1979. Ich stehe irgendwo am Rand des Rahmens und beobachte den Mann, wir sind beide weiß, der das Gebäude bewacht und sie auffordert, weiterzugehen, raus aus dem Eingang. Ich kann nichts hören, denn eigentlich sollte ich gar nicht da sein, aber ich kann ihre Gesten sehen. Sie weist nach draußen zur Straße auf die windgepeitschte Bordsteinkante. Ich sehe, sie richtet ihren kleinen Körper gegen die angedrohten Maßnahmen auf. Der Mann geht fort. Ihr Körper ist nun anders, von mehr als einer Spur von Wut und mehr als einer Spur von Angst gehalten. Sie ist kleiner, dünner, sie wirkt zerbrechlicher als ich. Aber ich sollte gar nicht da sein. Ich befinde mich gleich außerhalb des Rahmens dieser Handlung, als der anonyme weiße Mann mit einem weißen Polizeibeamten wiederkommt. Nun schickt sie sich an, das Gebäude zu verlassen, in die windgepeitschte Nacht hinauszugehen. Doch da ist der Polizist schon an der Arbeit. Handschellen an ihren Gelenken, er wirft sie zu Boden, sein Knie in ihre Brust gerammt, er schleppt sie die Stufen hinunter. Es ist mir unmöglich, einen Ton davon zu hören. Alles, was ich weiß, ist, was ich von hier aus sehen kann. Es läuft kein Ton dazu und ich verstehe plötzlich, es ist Absicht, dass dies in Stille geschieht. In Stille, dass er sie in das Auto stößt, ihren Kopf dabei aufschlägt. In Stille, dass sie aufschreit. In Stille, dass sie versucht zu erklären, sie habe nur auf den Bus gewartet. In Stille, dass er ihren Oberschenkel packt und ihr das Fleisch abdreht, mit den Nägeln im Fleisch. In Stille, dass ihr die Tränen kommen, dass sie den anderen Polizisten anfleht, als ob ihm zuzutrauen wäre, dass er sie überhaupt sieht. In Stille, dass sie sich weigert, auf dem Revier ihren Namen zu sagen. In Stille, dass sie sie in eine Zelle werfen. In Stille, dass sie ihn anstarrt, direkt ins Gesicht. In Stille, dass er ihr Tränengas in die Augen sprüht. In Stille, dass sie ihre Zähne in seine Hand gräbt. In Stille, dass Anzeige gegen sie erstattet wird, wegen Hausfriedensbruch und tätlicher Beleidigung. In Stille, dass an der schneeumwegten Straßenecke ihr Bus kommt und ohne anzuhalten in Stille weiterfährt. Was ich berichte, wird von einer weißen Frau berichtet, von der sie sagen werden, sie war gar nicht da. Ich sage, ich bin da.
Frame by Adrian Rich. Winter twilight. She comes out of the laboratory, last class of the day, a pile of notebooks slung in her knapsack, coat zipped high against the already swirling evening sleet. The wind is wicked, and the bus is slower than usual. On her mind is organic chemistry and the issue of next month's rent, and will it be possible to bypass the professor with the coldest eyes to get a reference for graduate school, and whether any of them, even those who smile, can see, looking at her, a biochemist or a marine biologist, which of the faces can she trust to see her at all, either today or in any future? The buses are worm slow in the quickly gathering dark. I don't know her. I am standing, though, somewhere just outside the frame of all this, trying to see. At her back, the newly finished building suddenly looks like shelter. It has glass doors, lighted halls, presumably heat. The wind is wicked. She throws a glance down the street, sees no bus coming, and runs up the newly constructed steps into the newly constructed hallway. I am standing all this time just beyond the frame, trying to see. She runs her hand through the crystals of sleet about to melt on her hair. She shifts the weight of the books on her back. It isn't warm here exactly, but it's out of that wind. Through the glass door panels, she can watch for the bus through the thickening weather. Watching so, she's not watching for the white man who watches the building, who has been watching her. This is Boston, 1979. I am standing somewhere at the edge of the frame, watching the man. We are both white, who watches the building, telling her to move on, get out of the hallway. I can hear nothing because I'm not supposed to be present, but I can see her gesturing out toward the street at the wind-raked curb. I see her drawing her small body up against the implied charges. The man goes away. Her body is different now. It is holding together with more than a hint of fury and more than a hint of fear. She's smaller, thinner, more fragile looking than I am. But I am not supposed to be here. I am just outside the frame of this action when the anonymous white man returns with a white police officer. Then she starts to leave into the windrake night. But already the policeman is going to work. The handcuffs are on her wrists. He is throwing her down. His knee has gone into her breast. He is dragging her down the stairs. I am unable to hear a sound of all this. All that I know is what I can see from this position. There is no soundtrack to go with this. And I understand at once it is meant to be in silence that this happens. In silence that he pushes her into the car, banging her head. In silence that she cries out. In silence that she tries to explain she was only waiting for a bus. In silence that he twists the flesh of her thigh with his nails. In silence that her tears begin to flow. That she pleads with the other policeman, as if he could be trusted to see her at all. In silence that in the precinct she refuses to give her name. In silence that they throw her into the cell. In silence that she stares him straight in the face. In silence that he sprays her in her eyes with mace. In silence that she sinks her teeth into his hand. In silence that she is charged with trespass, assault, and battery. In silence that at the sleet-swept corner her bus passes without stopping and goes on in silence. What I am telling you is told by a white woman who they will say was never there. I say, I am there. Das war Poesie und Musik, eine Sendung auf Radio Lora. Wir haben euch heute Gedichte vorgelesen, die das Schweigen über Gewalt an Frauen brechen. Das letzte Lied war von Emily Wells und heißt 1000 Years.